Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Die Nächste Bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Etwa 100.000 Österreicherinnen leiden an einer demenziellen Erkrankung. Bis 2050 wird diese Zahl auf etwa 230.000 ansteigen, da das Risiko mit dem Alter zunimmt. Neurodegenerative altersabhängige Erkrankungen, allen voran die Alzheimer-Demenz, werden in den nächsten Jahrzehnten mit den alternden Gesellschaften weiter zunehmen. Die Parkinson-Krankheit zählt, neben der Alzheimer-Demenz und dem Schlaganfall, zu den häufigsten Erkrankungen des Nervensystems im höheren Lebensalter. In Österreich sind rund 20.000 Menschen davon betroffen. Erkrankungen des Gehirns stellen daher eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dar, besonders in unseren Industrienationen. Die Anstrengungen der nächsten Jahre müssen darauf abzielen, diese enorme Belastung zu bewältigen. Es freut mich, dass ich auch zu diesem Thema eine Top-Gesprächspartnerin finden konnte. Es ist Dr. Michaela Steffelbauer. Sie ist Fachärztin für Neurologie und betreibt ihre Wahlarztordination in Linz. Außerdem ist sie Präsidentin der Parkinson-Selbsthilfegruppe in Oberösterreich. Herzlich willkommen, liebe Michaela.
Vielen Dank für die Einladung.
Michaela, was ist eigentlich das Schönste an deinem Beruf?
Die Arbeit mit den Menschen an sich.
Ja.
Also ich bin schon ein recht kommunikativer Mensch.
Ja.
Ich höre gerne zu. Ich würde mich selber auch als empathischen Menschen beschreiben. Und das ist gerade in der Neurologie eine Eigenschaft, die schon sehr, sehr wichtig ist, weil es eben um viele chronische Krankheiten geht und wo auch das ganze Umfeld mit betroffen ist.
Mhm. Wann war in deinem Leben der Zeitpunkt, wo du dich entschlossen hast, Medizin zu studieren?
Mit 12 Jahren.
Mit 12 Jahren? Okay.
Na, der Hintergrund ist eine schwere Erkrankung von meiner Mutter.
Oh.
Und ungefähr ein Jahr später habe ich dann beschlossen, Medizin zu studieren. Habe vorher nie irgendwie groß in Berührung gewesen damit. Und ja, dieser Gedanke, diese Idee ist nie wieder aus meinem Kopf verschwunden. Das war wirklich nur, glaub, kurz nach der Matura mal kurz zweifeln, was dann spruchreif war. Das quasi, ist das jetzt wirklich, die Erwartungshaltung von außen war einfach riesengroß.
Ja.
Das war mir dann kurz einmal zu viel und das war das einzige Moment, ich habe es nie wieder eine Sekunde bereut, die Entscheidung.
War voll schön. Wo hast denn du dann studiert?
In Innsbruck.
In Innsbruck.
In Innsbruck,
genau.
Ist ja wunderschön, Studentenstadt, also Studentenleben war auch gut.
Ja. Und trotzdem hat es dich wieder in das schöne Linz zurückverschlagen.
Ja.
Warum das? Also.
Naja. Am Anfang denkt man sich, die Tiroler alle so nett, alle so offen. Und irgendwann kommt man drauf, dass die Oberösterreicher in Wirklichkeit viel offen und ehrlicher sind.
Ja, ja, ja.
Also der Oberösterreicher sagt da, was er denkt.
Ja.
Der Tiroler ist oft so, grinst er ins Gesicht und denkt sich vielleicht ganz was anderes.
Okay, da haben wir nach wie vor Unterschiede. Du, und wo, in welchem Krankenhaus hast du dann den Turnus gemacht?
Ich habe nur einen Teilturnus gemacht. Mhm. Ich bin dann im AKH Linz gewesen und habe da auch relativ schnell dann die Facharztausbildung gekriegt.
Okay, das ist ja trotzdem auch was, du bist ja trotzdem in meinem Alter in etwa, das war ja damals gar nicht so gang und gäbe, dass man den Turnus abbrechen hat können und dann direkt das Fach starten hat können.
Ja, das war so mein Glück. Ich habe meine Dissertation bei meinem späteren Chef geschrieben.
Mhm.
Also der hat mich gut gekannt und zu dem Zeitpunkt, wo die Stellen ausgeschrieben waren, hätte ich mich noch gar nicht beworben. Mhm. Weil wirklich, ich glaube, da war ich gerade ein halbes Jahr im Turnus. Und dann habe ich ihn aber zufällig, ist er zu einem Konzil auf die Station gekommen, wo ich gerade war, und hat gesagt, Frau Doktor, bewerben Sie sich.
Ja.
Dann habe ich mich natürlich beworben, ja. Und dann habe ich zuerst ein Karenzstück gekriegt und das ist dann verlängert worden auf eine fixe Ausbildungsstelle.
Was ist das gewesen, was dich schon immer an der Neurologie fasziniert hat? Weil ich denke mal, wenn man so als junge Ärztin, wo man noch gar nicht alle Abteilungen gesehen hat, muss ja irgendwas gewesen sein, was du gedacht hast, ich möchte dieses Fach unbedingt haben.
Ehrlich gesagt war es eine reine Bauchentscheidung.
Mhm.
Ich habe nie drüber nachgedacht. Mhm. Also für mich war es so, ja, gegen Ende vom Studium, jetzt schreibe ich eine Dissertation, war mir zu dem Zeitpunkt egal, in welchem Fach.
Mhm.
Weil so quasi nach dem Motto, nein, nicht, dass ich irgendwann einen Job nicht kriege, weil ich jetzt zu faul dazu bin.
Ja.
Und dann ist das irgendwo, war das relativ schwierig, und was dann die Dissertation, die ich geschrieben hätte, jemand gesagt hat, na, der Betreuer ist eine Katastrophe, sag wieder ab, ja. Und es war dann Ende Sommersemester, und dann haben wir gedacht, na, über den Sommer sollst du das vielleicht überlegen, welche Fachrichtung, dass du das einfach spezifischer machst. Nachgedacht habe ich nicht. Aber dann war die Neurologie im Kopf drin.
Schön. Und was war so das Erste, was dann wirklich der erste Patient war, was dich dann einfach wirklich so fasziniert hast, was du nur mal mehr bestätigt gefühlt hast?
Na, sobald ich drin war, also ich war ja als Studentin nur im Rahmen der Dissertation schon im AKH und habe da auf der Station mitgearbeitet, habe da eben Patienteninterviews gemacht, Patienten untersucht, habe nebenbei klinische Studien mitgemacht, und das war es einfach, ja. Also gesagt, auch da kein Zweifel in der Fachrichtung.
Für die Zuhörerinnen, um was geht's in der Neurologie jetzt einfach ganz genau? Also wie kann man sich denn deinen Job als Fachärztin der Neurologie vorstellen?
Es geht viel auch um das Gespräch. Mhm. Also als Neurologe kannst du mit dem Gespräch und einer einfachen klinischen Untersuchung ganz viel an Informationen kriegen. Mhm. Also diese Gerätediagnostik, wie es in anderen Fächern essentiell ist, ist da jetzt, Hintergrund ist jetzt auch übertrieben, aber für manche Bereiche eigentlich relativ unwichtig. Mhm. Also sagen wir jetzt einen akuten Schlaganfall, Hirntumor, so denkt natürlich, überhaupt keine Frage. Aber für andere Bereiche, da kannst du rein mit der Klinik, mit dem Gespräch, was der Patient erzählt, wahnsinnig für Informationen schon kriegen.
Mhm. Und dann tust du bei der Diagnoseerstellung leichter und kannst im Idealfall deinen Patientinnen gut helfen.
Genau.
Zwei Themen, die du als Ärztin oder Fachärztin ganz intensiv mit deinem Fach natürlich betreust, ist das zum einen Parkinson und das andere Demenz. Ja. Jetzt wissen wir, Parkinson und Demenz, das sind zwei sehr schwere Krankheiten. Wenn man aber gut darauf eingestellt ist und etwas vorbereitet darauf ist, dann ist das Leben gerade mit Parkinson eigentlich oftmals recht gut meisterbar. Wie stellt jetzt ein junger Mensch fest oder in welchem Alter kann man Parkinson bekommen und wie schaut dann der weitere Verlauf aus?
Also theoretisch kann man es in jedem Alter bekommen. Mhm. Die jüngste Patientin, die ich gesehen habe, hat es mit 16 gekriegt.
Okay.
So in die zwischen 30 und 40 oder zwischen 40 und 50 habe ich schon auch viele gesehen, aber so das typische Alter ist eher so zwischen 50 und 60. Mhm. Und das Risiko steigt halt mit zunehmendem Alter, weil es eben zu den sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen gehört.
Ist es eine Krankheit, die vererbbar ist?
Nicht alle. Also der kleinere Teil, man kommt auf immer mehr Gene drauf, die da eine Rolle spielen könnten. Also man findet da immer wieder so richtige Parkinson-Familien, wo sich das über Generationen durchzieht. Der größere Teil ist aber nach wie vor sporadisch auftretend.
Okay. Wie merkt man, dass man eventuell an Parkinson erkrankt ist?
Ganz unterschiedlich. Mhm. Also gerade die Erstsymptome, die können so sein, dass viele gar nicht an einen Parkinson denken. Mhm. Also ein häufiges Symptom ist zum Beispiel so ein Schulter-Arm-Syndrom mit Schmerzen. Da laufen die Patienten von Orthopäden zu Orthopäden, niemand kann helfen. Aber der Schmerz ist schon diese Muskelsteifigkeit. Mhm. Zittern, das ist das, wo die meisten dann relativ schnell einmal gehen. Zuweisungsgründe sind oft auch Schwindel sogar oder Gleichgewichtsstörungen oder Depressionen. Mhm. Das kommt als Erstsymptom gar nicht selten vor. Und noch Schlafstörungen können einmal Erstsymptom sein und vieles mehr.
Wie schaut es dann aus? Dann geht man halt zum Hausarzt wahrscheinlich oder zum Orthopäden, wenn man körperliche Schmerzen hat. Die überweisen dann zum Neurologen. Wie ist da der weitere Verlauf jetzt von einem durchschnittlichen Parkinson-Patienten, sagen wir mal mit 55 herum?
Also grundsätzlich ist Parkinson eine rein klinische Diagnose. Mhm. Ich brauche keine Bildgebung dazu, sondern die Symptome sind relativ klar. Mhm. Ja, man braucht nur ein bisschen untersuchen und das geht auch schnell. Mhm. Also sind die Symptome nur so ganz diffizil, dann ist es vielleicht einmal ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber was man schon immer machen sollte, gerade bei Jüngeren, ist trotzdem eine Bildgebung vom Gehirn, um sekundäre Ursachen auszuschließen. Es kann einmal sein, dass ein Hirntumor irgendwo sitzt und das den Parkinson auslöst. Oder es ist dort, hat man einen Schlaganfall gehabt und sitzt genau dort quasi in dem Areal. Also das ist gerade bei jungen Leuten auf alle Fälle ganz wichtig.
Ja, dann hat man die Diagnose. Wie kann man sich dann das Leben weiter vorstellen? Es kommt wahrscheinlich darauf an, in welchem Stadium man ist, aber wir gehen jetzt einfach einmal davon aus, dass man in einer frühen Phase sich untersuchen lässt und das festgestellt wird. Wie kann man sich dann ein Leben vorstellen?
Genau. Also in der frühen Phase spricht man von der Honeymoon-Phase, wo das
Ansprechen... Das klingt ja nicht schlecht.
Das klingt super, genau. Leider heute nicht ewig an.
Leider, ja.
In mehreren Bereichen. Ja. Nein, aber grundsätzlich ist am Anfang das Ansprechen auf Medikamente sehr gut.
Ja.
Da hat man verschiedene Medikamentengruppen. Der Goldstandard ist seit den 60er, 70er Jahren das Levodopa, diese Vorstufe vom Dopamin. Dopaminmangel ist ja ein Grund für die Symptome. Dann gibt es noch sogenannte Dopaminagonisten, die an dieselben Strukturen, Rezeptoren im Gehirn ansetzen, aber jetzt kein Dopamin sind. Und da muss man aber gerade von den Nebenwirkungen den Patienten gut aufklären. Da können sogenannte Impulskontrollstörungen auftreten. Das heißt, vermehrtes Essen, Kaufsucht, gesteigerte Sexualität, und das kann wirklich heftige Ausmaße annehmen. Also da gibt's schon Patienten, die haben Haus und Hof verloren.
Ui.
Genau. Oder ständig ins Bordell gelaufen und so Dinge. Also das kann wirklich ausufern, und das ist sehr, sehr wichtig, dass Patient und am besten auch die Angehörigen vor Therapiebeginn aufgeklärt sind, damit man, wenn es anfängt, einfach gleich einmal gegensteuern kann.
Trifft diese Erkrankung mehr Männer als Frauen, oder?
Es sind ein Hauchel mehr Frauen als Männer, aber relativ ausgeglichen.
Okay. Und kann man davon ausgehen, wenn eben dann diese Nebenwirkungen auftreten, dass dann das Medikament falsch eingestellt ist, dass man es...
Nein.
Oder das ist einfach...
Nein, leider nicht. Leider nicht. Manchmal ist es eine Dosisfrage, also kleinere Dosen funktionieren, und je höher man die Dosis steigt, umso höher ist das Risiko. Also das Problem kann auch nach 2 Jahren Therapien auftreten, muss nicht von Anfang an sein. Und vor allem, was auch wichtig ist, dass man schaut, es sind Risikofaktoren definiert. Ja, wenn jemand schon Suchtverhalten in der Vorgeschichte hat, dem wird es so ein Medikament sicher nicht geben, weil die Wahrscheinlichkeit, der das dann kriegt, ist höher. Spannenderweise sind junge, ledige Männer Risikogruppe für diese Nebenwirkung.
Interessant.
Ja, warum, kann ich auch nicht sagen. Aber es ist so. Und da ist auch wichtig, also all diese Dinge dann auch zu erfragen. Also gerade was Suchtverhalten anbelangt, wenn jemand Spielsucht in der Vorgeschichte hat, dann nur Finger weg davon.
Okay. Und was kann man dann alternativ verabreichen?
Man kann mal einen anderen Dopaminagonisten versuchen. Wir haben ja 3 zur Wahl. Wobei das Risiko auch unterschiedlich gewichtet ist. Bei dem einen tritt es vielleicht weniger häufig auf als beim anderen. Und wenn man da merkt, okay, dasselbe Problem, dann bleibt Madopano übrig. Das ist dieses Levodopa.
Und das hat weniger Nebenwirkungen, aber wirkt nicht so gut? Oder?
Nein, das wirkt am besten.
Okay. Und warum verabreicht man das dann nicht von Anfang an?
Früher war es tatsächlich so, dass man das sehr zurückhaltend war, gerade bei jungen Leuten, weil es im Laufe der Erkrankung, also mit fortschreitender Erkrankung, zu Wirkfluktuationen kommt. Das heißt, die Wirkdauer der einzelnen Madopa-Dosis nimmt ab. Und dann kommt es zu sogenannten On-Off-Phasen, das heißt Phasen, wo eine gute Wirkung ist, dann lässt sie nach, so wie beim Lichtschalter, muss nicht so ausgeprägt sein. Und früher hat man eben geglaubt, man kann das damit hinauszögern. Aber sehr viel hinauszögern kann man es nicht. Und Dopaminagonisten hat man immer geglaubt, man kann es vielleicht ein bisschen verzögern, aber jetzt nicht so viel. Und der Vorteil von den Dopaminagonisten ist, die brauche ich nur einmal am Tag nehmen oder das Pflaster einmal am Tag kleben. Okay. Und Madopa muss ich mindestens 3-mal täglich einnehmen. Okay. Und wer im Berufsleben steht, möchte es halt auch nicht immer unbedingt.
Aber du hast jetzt eins gesagt, wer im Berufsleben steht, also als Parkinson-Patient, ist eigentlich, wenn man medikamentös halbwegs gut eingestellt ist, ein halbwegs normales Leben möglich.
In der Honeymoon-Phase auf alle Fälle.
Wie lange dauert diese Phase an und wie geht's dann weiter?
Das ist unterschiedlich. So, es ist so 3 bis 5 Jahre bei den meisten. Bei manchen auch länger, bei manchen kürzer. Dann kommt es eben zu diesen Wirkfluktuationen. Das hat auch verschiedene Ursachen. Das kann einmal sein, dass eben, weil auch die Magenmotilität mit eingeschränkt ist. Das heißt, das Medikament liegt länger im Magen. Der Fortschritt der Krankheit an sich, Ernährung keine Rolle spielt, weil das Madopar sollte man nicht gemeinsam mit proteinhaltiger Ernährung einnehmen, sondern mindestens eine halbe Stunde vorher essen oder eine Stunde nach Medikamenteneinnahme. Also das ist auch nochmal etwas, was den Alltag dann schwieriger macht. Und wenn die Krankheit weiter voranschreitet, dann sind es nicht mehr die 3 Dosen oder 4, sondern dann kann es sein, dass der Patient alle 3 Stunden ein Medikament nehmen muss. Wenn man sich dann überlegt, da muss ich mit dem Essen auch noch aufpassen, dann wird der Alltag schon schwierig.
Okay. Und die Lebenserwartung ist dadurch auch kürzer?
Nein, Lebenserwartung ist nicht eingeschränkt. Und erfreulicherweise haben wir ja auch für die Patienten in den fortgeschrittenen Stadien mittlerweile sehr gute Therapien.
Ja.
Das eine wäre die tiefe Hirnstimulation.
Ja.
Das ist ein operativer Eingriff, wo über Elektroden im Gehirn gewisse Zellen gehemmt werden und dadurch die Abläufe verbessert. Kommt natürlich nicht jeder Patient in Frage. Das muss man sich genau überlegen, wer operiert werden kann oder nicht. Und wenn das keine Option ist, dann haben wir die Pumpentherapien, wo die Medikamente kontinuierlich verabreicht werden. Mhm. Entweder über eine Magen-Darm-Sonde oder über die Haut subkutan.
Gibt es eigentlich was ich als Mensch machen kann, dass ich vielleicht nicht an Parkinson erkranke? Kann der Lebensstil, hat der einen Einfluss darauf? Ist es wieder das gängige Bewegung, Sport, Ernährung?
Ja, natürlich.
Wenig Stress.
Ist wie immer und so wie in allen Bereichen. Hundertprozentig verhindern kann es nicht. Ja. Aber auch den Verlauf kann ich mit Bewegung und Sport positiv beeinflussen, was Medikamente noch nicht können. Mhm. Ja, derzeit ist es so, dass man mit Medikamenten wirklich nur die Symptome behandeln können und der Verlauf ist, wie er ist. Mhm. Und weil das eine voranschreitende Krankheit ist, ist es eben wichtig, regelmäßig dann auch wirklich zum Neurologen zu gehen, weil die Medikamente immer wieder nur angepasst werden müssen.
Neben deiner Tätigkeit als Wahlärztin für unter anderem eben Parkinson-Patienten betreibst du oder bist auch die Leiterin der Selbsthilfegruppe für Parkinson-Patienten in Oberösterreich. Wie kam es dazu und wie wichtig empfindest du das, dass sie Menschen untereinander verbünden, die an so etwas erkranken?
Dazu gekommen bin ich zufällig übers AKH, also mein Vorgänger ist Physiotherapeut, hat auf der Neurologie gearbeitet und so habe ich dann einfach relativ früh immer wieder schon Vorträge gehalten und habe ihm gesehen, wie wertvoll das für die Menschen ist und wie wissbegierig Parkinson-Patienten und auch Angehörige sind. Also Veranstaltungen sind immer best besucht. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass sie Patienten austauschen untereinander, weil ja ich als nicht betroffene Ärztin, ich kenne zwar die Symptome, aber ich kann niemandem sagen, wie fühlt sich etwas an. Oder ich kann zwar erklären, was ist die Pumpe, wie funktioniert sie, aber wie der Alltag damit ausschaut, wie man damit lebt, kann ich nicht erklären. Und Betroffene haben natürlich viel mehr Verständnis für die Anliegen von jemandem.
Und daraus werden wahrscheinlich unter den Patienten und Patientinnen neue Freundschaften entstehen. Und es ist schön, seinesgleichen zu haben.
Genau, absolut, absolut. Und es ist sehr motivierend, weil es werden auch immer wieder Aktivitäten gesetzt. Dann probiert eine Gruppe mal Klettern aus. Mhm. Ist etwas, wo man vielleicht selber gar nicht dran denken wird, dass das möglich ist. Oder Tischtennis spielen oder andere Aktivitäten, wo ich dann oft selber überrascht bin, welche Patienten das tatsächlich noch machen können. Längst geht mit Rollator, freistehen ist schwierig, steht aber beim Tischtennis Tisch und spielt.
Na, witzig.
Ja. Es ist echt spannend. Also, und da die Motivation und einfach auch zu sehen, dass das Leben auch mit der fortgeschrittenen Krankheit lebenswert ist, ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Faktor.
Für die neu dazukommen vor allem, ja.
Genau.
Ja, ein weiterer Teil durch deine Tätigkeit ist ja das Thema Demenz. Wir wissen, die Anzahl der demenzerkrankten Menschen steigt ja ständig an, hängt zum einen damit zusammen, dass wir natürlich eine höhere Lebenserwartung haben, zum anderen aber auch wahrscheinlich gewisse Lebensformen auch dazu führen können. Und das stellt natürlich Ärzte wie dich vor Herausforderungen, aber auch die Pflege und Angehörigen. Ja. Die erste und wichtigste Frage, was können wir Menschen tun, damit wir vielleicht nicht daran erkranken?
Da haben wir wieder das große Thema Aktivität in jeglicher Hinsicht. Mhm. Also körperlich, geistig, auch immer wieder mal was Neues lernen, nicht irgendwo beim Alten stehen bleiben. Wirklich Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ernährung ist natürlich ein großes Thema. Was man auch mittlerweile weiß, das betrifft auch den Parkinson, dass Pestizide und derlei Substanzen mit eine Ursache sein können.
Das heißt?
Generationen, also heutzutage haben wir Gott sei Dank, ist ja da vieles schon rausgefiltert von Industrie oder den Abwässern, aber das kann man nicht mehr ändern. Mhm. Aber ich kann zum Beispiel schon sagen, bei mir zu Hause, ja, wenn ich gerade in einer Gegend wohne, wo schlechte Luftqualität ist, dann kann ich einen Luftfilter aufstellen.
Okay, solche Dinge.
Genau,
okay.
Genau. Oder Wasser filtern, wenn die Wasserqualität sehr schlecht ist, damit ich das nicht einfach noch mehr zu mir nehme.
Mhm. Jetzt gibt's ja leider Menschen auch wiederum, die trotzdem erkranken werden, aufgrund von familiären Vorbelastungen oder eben aufgrund von einem schlechten Lebensstil oder einfach Pech. Wie erkennt man, dass jemand daran erkrankt ist? Also was sind die ersten Anzeichen? Wie geht man damit um, wenn man zum Beispiel merkt, sein Vater, seine Mutter, wer auch immer, da ist irgendwas?
Mhm. Also das größte Risiko ist nach wie vor das Alter.
Mhm.
Die ersten Anzeichen, das ist oft ganz diffizil, weil die Krankheit beginnt schleichend.
Mhm.
Ja, und im normalen Alltag, in den eigenen vier Wänden, funktionieren die Menschen oft sehr, sehr lange, sehr, sehr gut.
Mhm.
Und gerade bei der häufigsten Demenzform, der Alzheimer-Demenz, können die auch bis ins schwere Stadien eine Fassade aufrechterhalten, wo man beim schnellen Hinschauen gar nicht auf die Idee käme, dass das die Krankheit schon so weit fortgeschritten ist. Typische Zeichen sind zum Beispiel, wenn jemand ständig was verlegt, ständig irgendwo was sucht oder ständig nur von früher spricht und irgendwo das Gegenwärtige so ja, außen vor lässt. Oder typische Antworten sind oft, wenn man Frage stellt und sie wissen es nicht, damit beschäftige ich mich nicht.
Okay.
Damit habe ich nichts mehr zum tun. Das brauche ich nicht mehr.
Ja.
Das sind so die ganz klassischen Aussagen.
Ja.
Ja. Oder jemand erzählt da fünfmal dasselbe. Das ist der Zeitpunkt, wo man hellhörig werden sollte und nicht.
Also fünfmal dasselbe an einem Tag oder immer wieder, wenn man diese Person besucht?
Beides.
Beides, okay.
Beides.
Mhm.
Beides.
Mhm. Wie geht man dann damit um?
Weil
ich glaube, das ist schon schwer, dass man als Angehöriger sagt, sag einmal, hast du eben Alzheimer, wie es oftmals so umgangssprachlich ist?
Also es gibt schon Patienten, die von sich aus kommen, die einfach sagen, irgendwas stimmt nicht, ich komme nicht mehr klar, beim Einkaufen vergiss ich die Hälfte und stetig suche ich was. Die kommen von sich aus und die kommen üblicherweise dann auch schon in Frühstadien. Angehörige merken es oft tatsächlich relativ spät. Mhm. Also das ist so, man schiebt halt viel dann aufs Alter, ne? Ist ja schon 80 oder wie halt auch immer. Mhm. Und kommt erst hinterher drauf, die Anzeichen wären ja eigentlich schon länger da gewesen.
Mhm.
Aber je früher die Abklärung erfolgt, umso besser ist es.
Mhm. Weil man auch medikamentös was machen kann und therapeutisch, gell?
Genau, also wir haben Medikamente, die den Krankheitsverlauf verzögern können.
Mhm.
Und je früher ich beginne, umso besser ist es natürlich.
Wir haben Medikamente, die den Krankheitsverlauf verzögern können, aber leider keine Medikamente, die das heilen können.
Von heilen sind wir, glaube ich, noch sehr weit entfernt. Ja, den Prozess stoppen ist nach wie vor auch nicht möglich, aber es in der Forschung ist da wirklich ganz viel gerade in Arbeit. Und ich glaube, alle hoffen wir jedes Jahr, dass endlich einmal ein Produkt auf den Markt kommt, wo man sagt, da können wir den Krankheitsverlauf richtig beeinflussen.
Okay. Diese Infusionstherapie, die ja jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres sehr stark in den Medien waren, die ist ja auch noch nicht so erforscht, dass sie wirklich gut funktioniert.
Erforscht grundsätzlich schon, aber es ist halt, wie es bei vielen Medikamente ist, man kommt ja dann erst nach Markteinführung auf Nebenwirkungen drauf. Ja.
Mhm.
Und bei der Infusionstherapie ist es teilweise schon heftige Nebenwirkungen, zum Beispiel Gehirnblutungen.
Mhm. Wie alt war bislang dein jüngster Patient oder deine jüngste Patientin?
Gute Frage. Also präsenile Demenzen, also Erkrankungen vor 60, sind deutlich seltener.
Mhm.
Es gibt auch Demenzformen, die allgemein früher auftreten, aber wie gesagt, Gott sei Dank selten, sind nur die jüngste. Ich glaube, irgendwas zwischen 30 und 40.
Okay. Und kann man sich das erklären, warum das bei der so bald aufgetreten ist? Oder?
Nein, bei der war es wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist schon sehr lange her, ein Symptomenkomplex mit anderen Dingen.
Okay.
Genau.
So, das heißt, ich stelle jetzt fest, ich habe Demenz oder mein Angehöriger, dann wird man medikamentös auch eingestellt. Wie geht dann in den meisten Fällen der weitere Krankheitsverlauf voran? Wie lange kann ich alleine vielleicht noch leben, den Alltag schupfen und ab wann brauche ich dann tatsächlich jemanden, der mich unterstützt?
Also wie rasch der Verlauf vorangeht, kann man absolut nicht vorhersagen. Mhm. Es ist ja das Ansprechen auf die Medikamente von Patient zu Patient unterschiedlich. Mhm. Bei manchen geht es mehrere Jahre gut und andere brauchen einfach schon früher, wobei in vielen Bereichen dann oft einfache Unterstützung, mobile Hilfsdienste, die bei der Körperpflege unterstützen, weil du einfach auf irgendwas vergessen wird oder die einkaufen gehen, im Haushalt einfach mithelfen, reicht bei vielen doch auch längere Zeit aus, bevor man wirklich dann in das Spätstadium kommt, wo man sagt, da braucht es jetzt tatsächlich eine Rundumbetreuung, weil man die Patienten nicht mehr alleine lassen kann.
Du hast jetzt gerade ein Thema angesprochen, mobile Hilfsdienste. Du selbst, und das ist ganz, ganz selten und deshalb wahrscheinlich echt extrem wunderbar, dass du das anbietest. Du bist auch als mobile Wahlärztin unterwegs für deine Patienten und Patientinnen, das oftmals für die Angehörigen und natürlich auch für die Patienten sehr eine große Erleichterung bedeutet. Wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Also du hast einerseits deine Ordination am Vorsberg und auf der anderen Seite gibst du eben gerade als mobile Wahlärztin deine Expertise in Altersheime oder eben auch in Wohnungen weiter, wo Patienten sind. Wie wird das geschätzt? Wie geht's dir damit und warum machst du das?
Also warum ich es mache, ist ganz einfach, weil viele Patienten durch den Rost fallen würden. Mhm. Ich komme immer wieder zu Patienten, die auch seit 5 Jahren einen Hausarzt nicht gesehen haben, weil sie nicht mehr außer Haus wollen. Und das auch für die Angehörigen ein Riesenaufwand wäre, die irgendwo hinzubringen. Und also gerade in der Demenz ist es so, dass der Patient zu Hause in der gewohnten Umgebung einfach viel entspannter ist. Mhm. Wenn jemand nicht in die Ordination kommen will, das sind gestresste Patienten. Mhm. Ja. Und das muss nicht sein.
Ja. Das heißt, du bist, was früher der Hausarzt war, der die Hausbesuche gemacht hat, das für deine schwer erkrankten Patienten und Patientinnen. Jetzt ist das Interview schon wieder zeitlich sehr vorangeschritten und meine Abschlussfrage ist ja immer die, was tust denn du eigentlich dafür, dass du selbst nicht deine eigene Patientin wirst?
Ja, natürlich gesunde Ernährung, Bewegung, aber es ist bei mir wie bei allen anderen, mal funktioniert es besser, mal schlechter. Ich glaube, das ist wirklich so diese allgemeinen Empfehlungen. Es klingt vielleicht schon so wie eine alte Leier, aber es ist einfach tatsächlich so. Das ist das, was wir aktiv selber tun können. Und alles, was das Schicksal für uns bereithält, haben wir dann eh nicht in der Hand. Aber ich glaube, es ist einfach auch wichtig, sein Leben gut zu gestalten, dass man auch zufrieden ist, dass man, sollte jemand in eine Depression verfallen, sich wirklich helfen lässt und behandeln lässt, weil das, was man auch weiß, ist, dass chronische Depressionen oder Patienten mit einer chronischen Depression ein höheres Risiko haben für die Entwicklung einer Demenz.
Okay.
Also, dass man auch wirklich schaut, dass auf psychischer Ebene immer gut geht.
Ja. Dann sage ich herzlichen Dank, liebe Michaela, und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, wünsche ich dir auch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Die Nächste Bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.